Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Bindungsangst, das ist ja so ein bisschen so ein Alarmwort. Angst vor Bindung. Wie schlimm ist es tatsächlich, Angst vor Nähe in Beziehungen zu haben? Ist es ein möglicher Anlass für eine Psychotherapie oder sind manche Menschen einfach so und werden dann trotzdem irgendwie glücklich allein oder zu zweit? Und woran merken wir eigentlich selbst, dass Bindungsangst bei uns oder dem Menschen, den wir toll finden, eine Rolle spielt?
Bindungsangst ist vor allem eigentlich der Versuch, erlittene Trennungs- und Verlusterfahrungen nicht erneut erleben zu müssen. Und das geht je nach Ausprägung so weit, dass eben auch tatsächlich eine neue Bindung verhindert wird, weil dadurch eben auch keine neue Verlusterfahrung abzusehen ist.
Der Paartherapeut Erik Hegmann. Mit ihm klären wir hier noch, wie wir besser mit Bindungsangst umgehen können. Vorher zu Elisa und Michelle, die unterschiedliche Erfahrungen mit ihrer persönlichen Bindungsangst gemacht haben. Bei Michelle ist es so, eigentlich könnte sie sich längere Beziehungen durchaus vorstellen, aber es kommt nicht dazu. Stattdessen hat sie schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, ungesunde Beziehungen mit im Nachhinein falschen Partnern, die nicht lange hielten. In einer Therapie hat Michelle sich dann mit Bindungs- und Verlustangst beschäftigt und darüber offen auf TikTok auch gesprochen. Was diese Ängste für sie und ihre Beziehungen bedeuten, das will ich gerne mit ihr selbst besprechen. Hi Michelle.
Hi.
Wenn es um Beziehungen geht, könntest du sagen, was du dir für eine Beziehung eigentlich wünschst?
Ich wünsche mir eine sichere Beziehung. Also ich habe total die normalen Vorstellungen von einer Beziehung, wie glaube ich jeder, eine vertraute Beziehung, eine ehrliche Beziehung, wo man sein kann, wie man selbst ist, wo man sich sicher fühlt und ja, wo man keine Angst haben muss.
Und im Moment hast du aber vor allem On-Off-Beziehungen. Bist du meistens die, die dann Schluss macht?
Genau, also ich habe das jetzt auch vor kurzem wieder beendet. Also passt das ganz gut. Und ja, ich bin diejenige, die es beendet.
Und warum kommt das dazu?
Also ich würde schon sagen, dass ich Gründe habe, also je nachdem, was der Partner halt macht. Aber ich habe auch schon Schluss gemacht wegen Lappalien. Also wenn mir irgendwas nur nicht passt oder so, dann steht das direkt für mich auf der Kippe und ja.
Okay, also das ist sozusagen, bei dir lässt sich sehr schnell der Reflex auslösen, zu sagen, okay, dann hat das hier keinen Sinn, wir müssen das nicht vertiefen.
Richtig, und ich bin dann auch der Überzeugung, dass es so ist. Da gibt es dann auch erstmal nichts zu rütteln und danach bereue ich es direkt.
Okay, das ist ein Hin- und Her-Gefühl.
Genau.
Und würdest du sagen, dass dieses Schlussmachen, dieses straighte jemanden in den Wind schießen, auch was mit Angst vor Bindung zu tun hat?
Total, weil ich habe Angst, sobald ich jemanden an mein Herz lasse, dass derjenige Schluss macht. Und dann mache ich lieber vorher Schluss, bevor ich verletzt werde. Aber mit dem Schlussmachen verletze ich mich auch jedes Mal selber.
Ja, das klingt ja wirklich schmerzhaft, sorry, aber das klingt ja natürlich sehr unangenehm für dich, oder?
Ja, total. Ja, weil ich bin ja auch immer die Blöde. Also der Freundeskreis von meinem Partner und die Familie von meinem Partner kriegt das dann ja auch mit. Und die haben dann natürlich auch eine Abneigung gegen mich.
Und hast du in deinem eigenen persönlichen Umfeld auch so einen Ruf weg, von wegen, ach, die macht immer Schluss und ist dann aber gar nicht so glücklich damit?
Ja, schon. Aber meine Freunde sind da schon sehr auf meiner Seite, weil ich halt auch oft Gründe habe, um es wirklich dann zu beenden.
Weil sich die Herren einfach daneben benehmen?
Auch, ja.
Und wie würdest du dieses Gefühl von Bindungsangst beschreiben? Kannst du das irgendwie in Worte fassen, was da so in dir eigentlich passiert? Also fühlst du dich da konkret eingeengt oder ist es vor allem die Angst, verletzt zu werden, wie du es ja schon auch ein bisschen angedeutet hast?
Es ist eher die Angst, irgendwie betrogen zu werden, die Angst, verlassen zu werden, die Angst, dass es jemanden Besseren als mich gibt, die Angst, irgendwas falsch zu machen oder so.
Das heißt, theoretisch, wenn jetzt sozusagen dein Partner dir gegenüber sagt, du, Michelle, ich kann mir richtig viel vorstellen mit uns, ich glaube, wir könnten irgendwie ganz eng zusammen in Zukunft irgendwie nah sein, dann ist das was dir auch einfach schon konkret einfach Panik ein bisschen bereiten könnte?
Voll. Also wenn ich sowas höre, dann ist direkt auch so Versprechen machen oder ich heirate dich und über die Zukunft reden. Das macht mir so Angst, dass ich am liebsten, also dann ist für mich auch schon so ein bisschen so Red Flag.
Und dann das Gefühl, wegrennen zu wollen oder ja. Wie kann ich mir das vorstellen?
Total. Also dann ist mir das schon zu viel, obwohl ich das eigentlich möchte, aber es ist zu viel.
Okay, und in so einer Situation, ne, also wenn man jetzt sagt, du machst jetzt nicht sofort Schluss deswegen, aber was machst du dann? Gehst du dann mal, sagst du, okay, pass mal auf, ich muss mal raus oder lass uns mal erstmal nicht sehen oder was, wie ist deine Reaktion dann?
Ja, ich stoße meinen Partner dann weg. Also das ist schon so, dass ich dann sage, ich brauche jetzt eine Zeit für mich oder ich antworte dir erstmal nicht, aber ich kommuniziere das schon offen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich einfach meinen Partner ignorieren würde oder so. Ich rede dann mit der Person offen und verletze damit halt auch die Person immer. Ich kann auch gar nicht sagen, also in meiner letzten Beziehung, wir waren jetzt nur ein Jahr, sage ich mal, aber ich weiß nicht, wie oft ich da Schluss gemacht habe. Ich weiß es nicht, kann es nicht mehr zählen.
Okay. Und gab es auch schon mal das Umgedrehte, weil du ja sagst, du hast eine Verlustangst genauso in dir, ne? Das ist ein bisschen paradox, aber das ist einfach beides da. Gab es auch schon mal, dass du wirklich gekämpft hast, dass sich dann so eine Beziehung doch noch erhalten hat?
Ja, aber halt auch nicht langfristig. Also das war halt meine längste Beziehung, 2,5 Jahre, aber auch extrem viel on-off. Also es war jetzt noch nie so, dass es dann gut war nach einer Zeit. Also so 4, 5 Monate geht es dann gut und dann geht es wieder bergab.
Mhm. Und diese ganzen wirklich schmerzhaften Erfahrungen, die du ja ziemlich klar so für dich so zusammenfassen kannst, hast du das Gefühl, das hat diese Verlustangst und aber auch die Bindungsangst eigentlich immer noch stärker gemacht?
Ja, also jedes Mal wird es schlimmer, jedes Mal werden die Ängste schlimmer, jedes Mal habe ich weniger Lust auf eine Beziehung und jedes Mal werde ich panischer.
Mhm. Und bist aber trotzdem relativ häufig, also klingt so relativ häufig dann doch in Beziehung.
Ja, also ich hatte jetzt 5 Beziehungen, aber mindestens immer ein Jahr, aber halt immer mit diesem On-Off. Ich bin halt immer in Beziehungen, aber immer in der gleichen Beziehung praktisch.
Mhm. Und was tust du, um da irgendwie besser mit umzugehen?
Ich versuche halt, wenn ich das Gefühl kriege, dass ich wieder Schluss machen möchte, erstmal so ein bisschen auf Distanz zu gehen und mich wieder so runterzuholen, dass ich dann erstmal nachdenke, will ich jetzt wirklich Schluss machen? Mache ich das Richtige? Will ich das? Oder ist das jetzt wieder nur eine Kurzschlussreaktion oder so? Und dann meistens geht's auch wieder, aber ja, oft halt auch nicht. Ich habe halt versucht, jetzt in der Therapie das hinzukriegen, aber das ist halt eine Sache, die dauert Jahre und nicht 6 Wochen.
Mhm. Aber das klingt nach einer ganz sinnvollen Taktik. Also finde ich, so ein bisschen so Schritt zurück machen, durchatmen, sich ein bisschen Abstand gönnen und nicht diesen Reflex einfach gleich auszulösen. Das ist ja schon mal echt ein ganz guter Weg.
Ja, das Problem ist auch, dass ich halt oft nicht weiß, ist das jetzt ein wirklicher Grund, um Schluss zu machen oder übertreibe ich wieder wegen meiner Angst? Das ist total schwer einzuschätzen für mich. Und mir wird halt auch oft vorgeworfen von meinem Partner, also, dass ich übertreibe. Und das glaube ich halt jetzt auch mittlerweile. Obwohl mir alle sagen, das sind genug Gründe, um richtig Schluss zu machen. Aber das ist super schwer für mich einzuschätzen.
Mhm, da musst du viel Orientierung von außen sozusagen dir holen.
Ja, voll, weil ich wollte das nie machen, aber ich kann mich selbst nicht mehr einschätzen, weil mir das halt immer eingeredet wird von meinem Partner.
Und kannst du irgendwie sagen, das ging dann und dann mal los oder gibt es diesen Zeitpunkt eigentlich gar nicht?
Das war schon, bei meiner ersten Beziehung war das schon so, aber das war auch eine Beziehung, ich wurde da auch betrogen und auch handgreiflich war das alles und so. Also da war das schon von Anfang an irgendwie da.
Und kannst du dir vorstellen, warum dir das passiert ist irgendwie oder war das einfach so?
Ich glaube, es war einfach so. Also ich hatte nie einen auslösenden Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte jetzt der Grund sein, warum ich so bin. Ich habe halt eine Diagnose, ne? Ich habe halt Borderline.
Mhm.
Und das kommt halt damit, ne? Das ist ja so ein typisches Symptom von Borderline-Patienten.
Mhm. Und wenn du jetzt das in der Therapie besprichst und sagst, dass du damit ganz schön doll zu kämpfen hast, und das klingt ja auch wirklich nach einer echt super krassen Herausforderung, da so sich so ein bisschen orientierungslos auch zu fühlen, kriegst du da irgendwie so einen Weg aufgezeigt, dass die sagen, also dein Therapeut, deine Therapeutin dann vielleicht sagt, ja, daran kann man arbeiten, in der und der Richtung oder das kriegen wir irgendwie hin?
Bei mir wird gesagt, dass man auf jeden Fall daran arbeiten kann, weil ich halt so sehr selbstreflektierend bin und auch halt, ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, ich habe super tolle Freunde, also es ist immer nur in Beziehungen, also in Liebesbeziehungen, aber sonst habe ich halt ein ziemlich stabiles Umfeld, also ich kann ja Leuten vertrauen, es ist nur mein Partner, also ich muss jetzt irgendwie lernen, das auch in meine Beziehung mitzunehmen.
Okay, und gibt es dafür irgendeine Erklärung oder hast du selber eine dafür?
Nee, also ich habe das immer vorgelebt bekommen von meinen Eltern, die sind immer noch zusammen nach 25 Jahren, meine Großeltern, meine Freunde teilweise und so, die, ich weiß nicht, woher das kommt, dass gerade ich das habe mit diesen Problemen.
Okay.
Ich wurde halt oft betrogen, ne? Das ist halt vielleicht so eine Sache, oft betrogen, belogen und so, wahrscheinlich kam es auch daher irgendwie.
Aber gut, dass du echt auf dem Weg bist, dir Hilfe geholt hast und dir selber auch schon Strategien entwickelt hast, um da besser mit klarzukommen. Michelle, vielen Dank für deine Offenheit. Ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute.
Dankeschön, sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Dass Elisa Valerie mit langen, festen Beziehungen struggelt, hat wenig zu tun, dass sie nicht den Richtigen findet. Es liegt nicht an dem Kerl, sagt sie, sondern daran, dass sie sich nicht binden kann. Wenn ihr einer zu nahe kommt, so darf man zumindest aus einem aktuellen Song von ihr entnehmen, heißt es, tschüss, war schön, bis dann. Wie nah zu nah ist, darüber haben wir gesprochen. Hi Elisa.
Hi. Hallo.
Dein Beziehungsstatus ist on-off oder?
Mein Beziehungsstatus ist geheim.
Kannst ja mal probieren. Diese Bindungsangst, das ist schon auch was, was dich real tatsächlich sehr beschäftigt?
Ja, total. Also auch nicht nur von mir aus, sondern auch andersrum ja auch viel.
Mhm. Ja, das ist immer so das Klischee, dass das eigentlich häufig auch von, ich sag mal, jungen Männern kommt. Dass die noch eine Weile brauchen, um sich irgendwie was zu überlegen, dann vielleicht eines Tages oder nicht und so. Also das klingelt ja da vielleicht bei einigen Leuten so. Aber wie ist das bei dir? Wann hast du festgestellt, dass das so bei dir ist?
In der ersten Beziehung wahrscheinlich. Und dann das erste Mal verliebt sein und so. Und dann einfach vergleichen mit, was meine FreundInnen so für Erfahrungen gemacht haben und wie sich für uns Situationen angefühlt haben. Und das ist manchmal super spannend, weil das völlig verschiedene Emotionen bei uns ausgelöst hat.
Mhm. Also die dann eher so voll rein und hurra und jetzt für immer und bei dir leichtes Bremsen und vorsichtig?
Ganz gemischt. Ich bin da jetzt nicht die Einzige, aber ich denke, dass bei manchen eine Beziehung eben bedeutet, viele Kompromisse einzugehen und sich zu verlieren. Und bei manchen wiederum ist das eine große Freude und hat nur ganz viele positive Vorteile.
Aber gibt es bei dir auch sowas wie ein Muster? Also du hast gesagt, so ab der ersten Beziehung hast du eigentlich festgestellt, dass das so eine, ja, dass das einfach so sein könnte bei dir. Gibt es was, was sich auch häufiger mal wiederholt?
Ich denke einfach, die Leute, die man sich aussucht, zu denen man sich angezogen fühlt, das ist auf jeden Fall ein Muster. Also, dass man immer wieder die gleiche Art von Mensch irgendwie angezogen fühlt, weil sie eben auch was spiegelt.
Was sind denn das für Leute bei dir?
Ich finde eben Leute, die sehr selbstständig und eine sehr große Autonomie haben, sehr anziehend, weil das, ich denke, mir aufzeigt, dass ich das, glaube ich, auch gerne hätte oder ja, sich da einfach Muster aus der Kindheit auch wiederholen. Ich denke, viele Frauen vor allen Dingen haben eine abwesende oder eine emotional unerreichbare Vaterrolle erlebt. Und das spiegelt sich super oft in der Partnerwahl wieder, ob man das will oder nicht.
Dass es so eine Wiederholung gibt dann im Prinzip, wenn man sich irgendwie so was sucht, was man eigentlich schon kennt, was einen aber nicht unbedingt so wahnsinnig jetzt immer glücklich auch gemacht hat. Ne? Also es ist ja auch eine Wiederholung von Schwierigkeiten, wenn man so will. Aber wenn ich jetzt höre, wie du sagst, sozusagen eine Person, die starke Autonomie hat, das ist natürlich eine anziehende Figur, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Figur, die zu Hause wartet und ständig den Tee kocht und sagt, komm, wir machen es uns gemütlich, sondern eher jemand, der in Bewegung ist, wo man auch hinterher sein muss, oder?
Ja, voll. Aber vielleicht will man das ja auch.
Ja, okay, aber dann verstehe ich das bei dir sozusagen mit der Bindungsangst. Stellt dann diese andere Figur diese Distanz quasi ein wenig her zumindest. Und man ist jetzt selber nicht in der Position, dass jemand einem auf die Pelle rückt und man sagt, oh, das ist mir jetzt aber wirklich zu nah. Diese Angst gibt es ja auch.
Also ich aus meiner eigenen Beziehung habe schon beides gehabt. Ich habe gehabt, dass ich eher die Person war, die sich da immer die Freiheiten eingeräumt hat. Und ich habe das auch andersrum erlebt. Aber ich glaube, letztendlich führt es sich immer wieder auf die eigene Bindungsangst zurück. Weil auch wenn man sich Leute sucht, die eine große Bindungsangst haben, dann sucht man sich ja immer Menschen, die unerreichbar sind. Und dann kommt man ja auch gar nicht in die Gefahr, dass dir jemand zu nahe kommt. Mhm. Also ich glaube auch, das ist eine unbewusste Wahl eigentlich, die die Bindungsängste nochmal repräsentiert.
Ich kenne so viele Leute, die sich die Zähne ausbeißen und genau das passiert immer. Wir sind immer wieder dieselben Muster und immer wieder Typen, also ich kenne zwei Frauen speziell, immer wieder Typen, die immer wegrennen. So, und die sagen, wieso denn? Wir machen doch alles richtig und naja. Aber wenn du jetzt sagst, du hast beide Seiten eigentlich schon erlebt, kennst du vielleicht aber auch das Gefühl, dass es einen zu nah gibt oder eine Atmosphäre, eine Bindungsintensität, die dir nicht gefällt. Kannst du das beschreiben, ab wann nah zu nah wird?
Mir ist es auf jeden Fall zu nah, wenn ich merke, dass ich meine eigenen Bedürfnisse, die jetzt keine andere Person beinhalten, wenn ich die hinten anstellen muss, das ist dann ein sehr großer Kompromiss für mich und ich versuche, meine eigenen Emotionen irgendwie dann wieder an die erste Stelle zu stellen.
Mhm. Was ja auch total berechtigt ist. Also das kann man so kann man es ja auch einfach leben wollen. Ja.
Oder? Denken wir auch.
Es ist natürlich aber dann trotzdem eine komplexe Kiste, weil es wird dann auch vielleicht das Gefühl geben auf der anderen Seite, dass man irgendwie denkt so, oh, jetzt habe ich ja wieder jemanden auf Abstand geschoben, nur weil ich meine Bedürfnisse wieder sehen möchte. Mhm. Und jetzt ist der weg.
Ja, und dann hat man Schuldgefühle.
Mhm.
It's hard.
Aber sagst du offen, warum du vielleicht manchmal Leute auch lieber auf einer gewissen Distanz hältst? Also diesen Menschen?
Absolut. Ich finde, das Schlimmste ist erstens bei jemand irgendwie falsche Hoffnungen zu verursachen oder generell so Spielchen spielen finde ich ganz langweilig. Ich sag von Anfang an, wo meine Grenzen sind und man muss halt voll oft immer wieder drüber reden, weil die sich ja auch neu bilden oder irgendwie verändern und so. Das heißt, wenn man, ich sag mal, ein eher ungeklärtes oder offenes Verhältnis hat, dann ist da schon extrem viel Redebedarf, der voll wichtig ist, weil man irgendwie immer wieder die Fronten nochmal klären muss. Aber ich bin da voll transparent. Ich habe da auch ein Verantwortungsbewusstsein dann und finde es total gemein, wenn ich würde das auch wollen, dass jemand mir gegenüber sagt, wie er empfindet und was ihm zu viel oder zu wenig ist.
Und welche Reaktion bekommst du da, wenn du so offen bist und es offen auch ansprichst?
Kommt drauf an, was die andere Person dann will in dem Moment. Ich habe natürlich dann auch schon gesagt bekommen, das ist nicht, wonach ich suche. Und dann ist es absolut okay, wenn die Person sich dagegen entscheidet. Aber für manche ist das ja ähnlich, das, was sie gerade wollen.
Also eigentlich ein sehr praktikables Modell, wenn man so will.
Ja, für mich funktioniert es zurzeit.
Und du hast gerade so einen Song drüber geschrieben, habe ich ja schon erwähnt, über On-Off und Bindungsangst und veröffentlicht.
Baby ist der Song. Der ist gerade draußen, also seit einer Woche, glaube ich, jetzt.
Also du sprichst ja auch öffentlich über diese Bindungsangst, aber meinst du, das macht dein Datingleben jetzt komplizierter oder verändert das im Prinzip gar nichts, weil du eh so offen damit umgehst?
Dass ich den Song jetzt veröffentlicht habe? Nee, ich denke nicht, dass das mein Datingleben verändert. Also das ist ja auch meine Kunstfigur. Ich unterscheide da schon auch nochmal. So Elisa Valerie und ich jetzt Elisa einfach, das sind auch zwei Personen für mich.
Und ganz so hart wie in dem Song geht es nicht zur Sache?
Nein, wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht. Elisa Valerie war das hier über Bindungsangst. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute dir.
Sehr gerne. Hab einen schönen Tag.
Du auch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
Bindungsangst ist klar die Angst, sich wirklich auf eine Beziehung, auf einen anderen Menschen einzulassen. Aber woher sie kommt, wie sie sich zeigt, wie wir sie erkennen und mit ihr umgehen können, das kann unter Umständen viel komplizierter sein. Bemühen wir uns doch mal hier um eine Übersicht und das mache ich mit Erik Hegmann, Paartherapeut aus Hamburg und unser Experte in Fragen der Beziehung und der Liebe. Hallo Erik.
Hallo Utz.
Vielleicht ordnen wir diesen Begriff mal ein, Bindungsangst. Das ist ein gewisses unterschiedlich starkes Unwohlsein in Zusammenhang mit Nähe und Bindung. Wie beschreiben das die Leute, mit denen du arbeitest?
Nun, Bindungsangst ist vor allem eigentlich der Versuch, erlittene Trennungs- und Verlusterfahrungen nicht erneut erleben zu müssen. Und das geht je nach Ausprägung so weit, dass eben auch tatsächlich eine neue Bindung verhindert wird, weil dadurch eben auch keine neue Verlusterfahrung abzusehen ist. Und daran erkennt man auch an dieser Definition, Verlustangst, das Gegenteil davon, ist nur die andere Seite dieser Medaille. Also jemand, der klammert und versucht, alles zu tun und den Eindruck hat, ich bin nicht gut genug, der macht oder die macht natürlich genau das Gleiche, versucht, eine Trennungserfahrung zu vermeiden. Verlustangst und Bindungsangst gehören deswegen zusammen und beide sind, das muss man auch dazu sagen, keine Krankheiten nach dem Diagnosesystem ICD-10 beispielsweise, sondern es sind Schutzstrategien. Schutzstrategien eben, um solche schmerzhaften Erfahrungen nicht erneut machen zu müssen.
Aber man muss sagen, auch Menschen mit Bindungsangst führen natürlich Beziehungen.
Natürlich, weil jeder Mensch möchte eine Beziehung. Wir brauchen Bindung. Also so sind wir Menschen als soziale Wesen und Geschöpfe einfach gebaut und gestrickt. Das muss nicht eine Liebesbeziehung sein, das kann auch ein gutes soziales Netz sein. Aber dieses Bedürfnis danach, das ist immens groß. Und der Mensch mit Bindungsangst, muss man sich vorstellen, der entscheidet sich eher für Autonomie, für Selbstbestimmung, für Freiraum. Und das, weil er sich sagt, okay, kommt jemand mir nicht zu nahe, dann kann ich auch nicht darunter leiden, wenn diese Person sich wieder von mir abwendet.
Und was tust du, wenn Menschen zu dir in die Praxis kommen und sagen, ich habe Bindungsangst und das macht mir aber schon zu schaffen, ich habe mich jetzt da nicht irgendwo eingerichtet?
Dann versuche ich herauszufinden, natürlich, woher kommt das? Also welche Gründe für die Bindungsangst, für die Verlusterfahrungen gibt es. Da gehe ich dann manchmal schon auch mit den Patientinnen zurück in die Vergangenheit, auch in die frühe Kindheit. Denn häufig hat dort die Bindungsangst ihren Ursprung. Das heißt, dort beginnt eine Prägung, nach der wir uns eher entscheiden, sind wir jemand, der sich um Liebe bemüht oder sind wir jemand, der sich um Freiraum und Autonomie bemüht. Denn eigentlich wollen wir ja beides. Also jeder Mensch möchte auf der einen Seite Bindung und auf der anderen Seite möchte er natürlich auch kuscheln und möglichst viel Nähe. Aber wir sind da unterschiedlich ausgeprägt und wir können nicht beides gleichzeitig haben. Wir müssen also ab und zu mal in die eine und mal in die andere Richtung gehen.
Das klingt so, als würdest du für dich bei deiner Arbeit unterschiedliche Bindungstypen definieren.
Ja, ich bin da ganz bei der Bindungstheorie, die von John Bowlby und von Mary Ainsworth entwickelt wurde. Und da gibt es ja vier Bindungstypen. Einen vermeidenden Typ, das ist sozusagen der Bindungsängstliche, der sagt, ich will lieber nicht so viel Nähe, das macht mir Angst. Der sichere Typ, das sind diejenigen, die ganz einfach Liebe geben und empfangen können. Dann der ängstliche Typ, das sind die Verlustängstlichen, die eher sagen, oh, ich muss mir Liebe verdienen, ich bin vielleicht nicht gut genug, die klammern eher. Mhm. Und dann gibt es als vierten den ambivalenten Typ. Der ambivalente Typ hat beide Ausprägungen sehr, sehr stark und da muss man sagen, die sind sehr selten, die sind aber häufig begründet in tatsächlich traumatischen Erfahrungen in der frühen Kindheit, also beispielsweise Missbrauch, Verwahrlosung, da sind wirkliche Bindungsstörungen häufig die Ursache.
Wenn bindungsängstlichen Menschen in einer Beziehung Nähe entgegengebracht wird, dann ziehen die sich ja dann häufig zurück, empfinden es als zu nah. Dann wiederum zieht sich auch die andere Seite, Partnerin, Partner vielleicht auch zurück und es entsteht so eine seltsame Dynamik. Wie gut kann denn so eine Beziehung sein?
Das ist tatsächlich sehr anstrengend und man darf auch nicht vergessen, also Menschen, die heute auf Partnersuche gehen, wir haben zwar 50% der Bevölkerung ungefähr, die eine sichere Bindungshaltung haben. Dann kommen so 20% vermeidend, also verlustängstlich und 20% bindungsängstlich dazu. Die sicheren Bindungstypen, die sind ja meistens in Beziehungen und vergeben. Das heißt, es treffen vor allem die anderen aufeinander. Und dadurch ist diese Dynamik sehr stark begünstigt. Und jetzt darf man auch nicht vergessen, wir erleben heute mehr Beziehungen, ich sage immer scherzhaft, als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Das heißt, wir erleben auch viel mehr Trennungen, wir erleben viel häufiger Verlust, wir erleben viel mehr Zurückweisungen. Und das macht was mit uns. Das sorgt nämlich dafür, dass wir das nicht nochmal erleben wollen, dass wir vorsichtiger werden und dass wir diese Schutzstrategien eben auch ausbauen, wie eben Verlustangst oder Bindungsangst. Und da sind wir in der Entwicklung drin, die hat John Bowlby und Mary Ainsworth, die konnten die nicht voraussehen. Zu deren Zeit hatten Menschen drei Beziehungen mit ihren Eltern, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern. Da liegen wir weit drüber heute.
In der Tat. Nachdem wir so viel Problembeschreibung gemacht haben, lass uns doch nochmal vielleicht als letztes in die Zukunft blicken und sagen, was können solche Menschen für ihre Zukunft hoffen? Kann man Bindung erlernen? Kann man diese Bindungsangst loswerden?
Zunächst einmal ganz wichtig, da sind auch Ressourcen. So nennen Psychologen und Therapeuten immer die Dinge, mit denen man sozusagen auch selber arbeiten kann. Denn jemand, der bindungsängstlich ist, auf der anderen Seite ist das ja jemand, der Grenzen ziehen kann. Jemand, der die Welt entdecken will. Jemand, der für seine Autonomie auch einsteht. Da sind durchaus positive Züge. Also man kann das nicht verdammen und sagen, das ist ganz schlecht. Und auch in der Beziehung erleben wir jeden Tag diesen Widerspruch zwischen ich möchte eigentlich Nähe und ich möchte mich auch selbst entfalten. Also da muss man ja auch durch. Und ich warne davor, das zu pathologisieren und zu sagen, das ist ganz furchtbar. Aber wenn jemand darunter leidet, wenn jemand in Muster gerät, die sich immer wiederholen und immer wieder schmerzhaft sind, dann bietet beispielsweise die Traumatherapie sehr gute Möglichkeiten, auch mit extremen Ausprägungen von Bindungsangst oder Verlustangst umgehen zu lernen. Ich selber biete in meiner Praxis EMDR an, das ist eine Traumatherapiemethode, die ist für Kriegsveteranen entwickelt worden, wird aber häufig heute auch für Bindungsstörungen und traumatische Erfahrungen in der Kindheit eingesetzt. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen manchmal klingen so, als wären Bindungsangst und Verlustangst wirklich etwas, was unbedingt wegtherapiert werden muss. Und ich warne davor, das so einfach zu sehen, sondern man muss sich wirklich mit jedem einzelnen Fall auseinandersetzen, einen Blick drauf werfen, was davon sind, in welcher Situation eigentlich gute Strategien. Also wann ist Abgrenzung sinnvoll? und wann ist es gut, sich Mühe zu geben und verbindlich zu zeigen. Das ist alles per se nicht einfach schlecht und darf nicht einfach verurteilt werden. Und mit dem Wissen, glaube ich, hilft man den Betroffenen auch schon sehr viel weiter, dass die sich nicht schämen für etwas, was sie vielleicht im Internet gelesen haben, was auf sie zutreffen könnte, sondern dass die auch wissen, das ist auch etwas, womit ich arbeiten kann. Daraus kann ich mich auch weiterentwickeln. Und auch bindungsängstliche und verlustängstliche Menschen können glückliche Beziehungen führen. Das ist ein bisschen anspruchsvoller vielleicht als bei anderen Paaren, aber gute Kommunikation hilft dabei bestimmt.
Sagt der Paartherapeut Erik Hegmann. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke.
Und was habt ihr für Erfahrungen mit Bindungsangst gemacht? Habt ihr die bei euch selbst entdeckt oder bei Menschen, mit denen ihr Beziehungen geführt habt oder führen wolltet? Schreibt uns doch mal auf WhatsApp 0160 913 60 852. Unsere Nummer auf WhatsApp 0160 913 60 852. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Ich bin Utz. Danke fürs Zuhören. Danke an Michelle, Elisa und Erik. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova ab 21.